Normalerweise sind ja christliche Ansprachen so aufgebaut, das heißt, alles in dieser Welt, auf das man hofft, hat keinen Wert. Nur unser lieber Herr Jesus, das ist eine Hoffnung, die nicht trügt. Es gibt viele Hoffnungen, die nicht trügen. Als ich Vikar in Böckingen war, da war meine Hoffnung, dass doch ein Leben auch erfüllt sein könnte durch den Pfarrberuf. Und trotz manchem Schweren, an dem man Anteil haben kann, bin ich bis heute froh, dass ich Pfarrer geworden bin. Hoffnung, die nicht trügt. In Böckingen war ich noch unverheiratet. Da wusste ich auch von keiner jungen Frau mit Honiglippen. Aber Sehnsucht war die Hoffnung, dass ich mal verheiratet sein könnte, dass das Leben 200-prozentig wird. Und es ist geworden. Nicht immer schön, fragen Sie meine Frau, wie sie es mit mir hat, aber 200-prozentig. Hoffnung, die nicht getrogen hat. Als Fritz Grünzweig mich im Jahr 1965 in die Ludwig-Hofacker-Vereinigung holte, da habe ich die Hoffnung gehabt, es könnte eine Gemeinschaft werden. Ach, es war viel schöner, es war Vorgeschmack des Himmels. Leute, die den Herrn Jesus ernst nehmen in Württemberg, als eine Familie, wie wir es heute erleben. Es gibt viel Hoffnung, die nicht trügt. Aber es gibt auch Hoffnung, die trügt. Als Zehnjähriger habe ich im Jungvolk gesungen, mit uns zieht die neue Zeit. Quatsch war's. Zusammenbruch kam. Als der erste Astronaut seinen Fuß auf den Boden des Mondes setzte, hat er gesagt, ein kleiner Schritt, aber ein großer Schritt für die Menschheit. War es ein großer Schritt? Als die Vereinten Nationen gegründet wurden, haben wir gehofft, jetzt kommt die Welt des Friedens, der Gerechtigkeit. Da die Völker dieser Welt zusammenstehen, es darf gar keine kriegerischen Verwicklungen mehr geben. Und heute ist die UNO ohnmächtig. Es gibt Hoffnungen, die trügen. Wir in der lebendigen Gemeinde, in der Ludwig-Hofacker-Vereinigung, hatten die Hoffnung, dass wir unsere Kirche noch einmal herumreißen könnten und die Pfarrerschaft und die Theologen, dass sie sich freuen am Bekenntnis zu Jesus und an der Bibel. Es war eine Hoffnung, die getrogen hat. Eher ist der Widerstand größer geworden. Wir schaffen das nicht. Die Gemeinde Jesu kann nur durch ihren Herrn selbst geändert werden. Dass Jesus selbst noch einmal eingreift und uns, wenn er Gnade gibt, als seine Werkzeuge benutzt. Aber eine Hoffnung, die garantiert nicht trügt, stammt von dem Jesus, der gesagt hat, dazu bin ich in die Welt gekommen, dazu bin ich geboren, dass es Wahrheit gibt, dass durch meinen Mund Wahrheit gesagt wird. Und er hat gesagt, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen. Passt auf, dass ich für euch nicht komme wie der Dieb in der Nacht, dass ihr nicht unvorbereitet seid, aber ich werde kommen, ich komme sogar bald. Noch in seinem letzten Verhör, als es um Tod und Leben ging, hat er gesagt, ihr werdet mich sehen kommen. An einer anderen Stelle hat Jesus gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Es kann sein, und wir können es uns heute vorstellen, dass das Firmament zerreißt und die Eiseskälte des Universums zu uns einströmt und alles tötet. Kann sein. Es kann sein, dass die Erde sich unter uns auftut und die Lavaglut alles überströmt. Aber dann wird Jesus noch bleiben. Himmel und Erde werden vergehen, so müssen Sie sich vorstellen. Aber meine Worte und ich selbst werde nicht vergehen. Ich werde bleiben. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir uns auf eines verlassen können, dann darauf, dass Jesus kommen wird und unsere arme, geschundene Welt verändern wird in die Welt, in der Gottes Gerechtigkeit wohnt. Diese Zukunft hat schon begonnen. Damals, als Gott diesen Jesus, damals haben sie ja gemeint, wir haben ihn erledigt, jetzt ist vorbei. Endlich haben wir Ruhe von dem, der meint, er sei so wichtig. Und dann hat Gott diesen Jesus auferweckt. Und der Auferweckung Jesu hat Gott deutlich gemacht, vielleicht ist in unserer Welt, was heißt vielleicht, todsicher, wie wir so sagen, ist in unserer Welt der Tod die stärkste Macht. In 30 Jahren sind nicht mehr viel von uns da. Todsicher. Einer ist stärker als der Tod, Jesus. Der Tod kann ihn nicht halten. Damit hat Gott zugleich deutlich gemacht, wenn einer in eurer Welt wichtig ist, unter den vielen, die Menschen Antlitz tragen, dann dieser eine, den ich herausstelle, auf den möchte ich nicht verzichten, auf den sollt ihr nicht verzichten müssen. Jesus wird erst recht aktuell werden, der ist nicht vergangen, sondern er ist im Kommen. Diese Zukunft hat begonnen. Jesus wird immer mehr der Wichtigste werden. Und da können Leute wie Rudolf Augstein fragen, was bleibt von Jesus Christus? Wir können es abwarten. Was von Augstein bleibt und vom Spiegel bleibt und von unserer Welt mit all ihren Wichtigkeiten. Ich bin, darf gar nicht sagen, überzeugt, sondern dass die Wahrheit, die Jesus in die Welt gebracht hat, das hängt nicht an mir. Jesus wird bleiben. Der Letzte wird Jesus sein. Und er möchte nicht allein sein, sondern möchte Leute bei sich haben. Das ist der König, der ein Reich haben will. Sie ahnen gar nicht, wie Jesus, das ist doch nicht, ach, ob man glaubt oder nicht, wer glaubt, hat eine größere Hoffnung, wer glaubt, kann beten. Es geht doch nicht um unsere Gefühle. Sondern Herr Jesus will ein Volk haben und er will jeden von uns mit dabei haben. Er lädt uns ein und darüber hat Schwester Heidi gesprochen, mit Jesus leben. Darf es nochmal sagen, ich habe es zuerst bei meinem Vater erlebt. Der war kein Pfarrer, sondern Diplomhandelslehrer, war 17 Jahre nicht als Beamter angestellt, er hat im Jahr 1932, ein Jahr bevor Hitler zur Macht kam, in einer amerikanischen Zeitschrift einen Artikel geschrieben, warum ich Adolf Hitler ablehne. Da stand drin, weil Adolf Hitler sich als ein Messias gebärdet. Und der einzige Messias ist Jesus Christus. Das hat mein Vater nie zurückgenommen, das hat ihm die Partei furchtbar übel genommen. Sie haben gesagt, wenn du in die Partei eintrittst, dann wirst du Beamter werden, sonst stellen wir dich auf halbem Gehalt, sonst wirst du strafversetzt. Eigenartigerweise nach Heilbronn, strafversetzt, stellen Sie das vor. Wir saßen in Stuttgart. Aber ich kann mir keine Stunde in meiner Jugend denken, dass der Vater bedrückt heimkam, wie man es mir macht und was ich um Jesu Willen leiden muss. Sondern war immer Freude, da war Vitalität. Wir mussten bei unserem Vater, also durften als kleine Kinder beim Vater lernen, das sei alle meine Tage, meine Sorge, meine Frage, ob der Herr in mir regiert, ob ich in der Gnade stehe, ob ich auf dem Ziel zugehe, ob ich folge, wie er führt. Er wusste, dass er dem Herrn Jesus gehört und als nach 1945 plötzlich sich für ihn alle Möglichkeiten öffneten, auch parlamentarisch tätig zu werden im Aufbau unserer Bundesrepublik, da konnte er oft heimkommen und konnte sagen, habt ihr nicht zu Jesus geschrien? Er hat gewusst, auch in der Politik gibt es dämonische Kräfte, gibt es nicht bloß böse Menschen oder dumme Menschen, dämonische Kräfte. Der Einzige, der Herr darüber wird, ist der Herr Jesus. Habt ihr nicht mit mir zu ihm geschrien? Ich möchte doch mit Jesus, mit dem starken Jesus leben. Als er dann verhältnismäßig jung, ja 1960 aus einem vollen Berufsleben, aus dem Wiederaufbau des beruflichen Schulwesens in unserem Staat herausgerissen wurde, Bauchspeicheldrüsenkrebs, inoperabel, da hat er mich kommen lassen, damals war ich junger Pfarrer und hat mir die Beerdigungsansprache diktiert. Er hat gesagt, sag's denen, die kommen, dass mein Konfirmationsspruch für mich das Leitwort war: Du sollst erfahren, dass ich der Herr bin, an welchem nicht zu Schanden werden, die auf mich harren. Du sollst erfahren, wie das mit Jesus ist. Als er dann gestorben ist, meine Schwägerin, der Bruder war dabei, ich nicht, meine Mutter, da auf der Intensivstation in Tübingen, da hat meine Mutter gebetet: lass mich hingelangen, da ich dich und du mich ewig werd umfangen. Und da hat die junge Ärztin gesagt: Was habt ihr für eine Hoffnung, dass wir auch sterbend Jesus gehören können? Die Zukunft hat begonnen mit dem starken Jesus, der einmal die ganze durcheinander geratene Welt in den Griff bekommen hat. Mit Jesus kann man leben, mit Jesus kann man sterben. Das dürfen Sie festmachen. Ich durfte ja im evangelischen Jugendwerk sein und ich habe es oft erlebt, dass junge Menschen kamen und gesagt haben: Wie kann man es denn festmachen, dass man wirklich Jesus gehören will? Ich habe immer Angst, ich mache mir was vor, bloß weil ich jetzt gerade Jungenschaftsleiter bin. Da habe ich gesagt: Du, ich halte so und ich rate dir es auch, du darfst dir in deinen Geldbeutel einen kleinen Zettel hineinlegen, auf den schreibst du bloß: Jesus, ich möchte dir gehören. Du musst einfach schwarz auf weiß auch mal festmachen. Und das geht mit mir und das geht mit manchen jungen Leuten. Das ist nicht ein Talisman. Aber festgemacht: Jesus, du hast mich eingeladen. Und wenn jetzt mein Denken so verwirrt ist, dass ich keinen Gedanken mehr für ein Gebet zusammenbringe, Jesus, dann denk du an mich. Und wenn mal mein Herz nicht mehr schlägt vor Aufregung, dem Tod, dann lass dein Herz für mich schlagen. Und wenn meine Hände starr werden und müde, dann greif du mit deiner guten Hand zu. Und wenn ich keine Freude mehr am Leben habe, dann freu du dich über mich. Wenn ich Angst habe, du seist mir ferne gerückt, dann birg mich in deiner Nähe. Machen Sie es fest: Jesus, ich möchte dir gehören, im Leben und im Sterben. Die Zukunft hat begonnen, man kann mit Jesus leben und mit sterben. Das ist eine Hoffnung, die nicht trügt. Wir leben in einer Welt, in der Menschen sich was vormachen und sagen: Wenn ich mal meine Augen zutue, dann kommt die lichte, heile Welt voll rosaroter Nebel und dann ist alles gut, alle Lasten abgefallen. Ja, Jesus hat mindestens in dem Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus was anderes gesagt. Und der Jesus, der schwatzt nicht bloß, der erzählt nicht bloß Historien, dass nach dem Tod es auch sehr anders weitergehen kann, als wir erhoffen. Man muss es schon festmachen: Jesus, ich möchte dir auch im Tode gehören. Jesus kann uns im Tod festhalten und ich bin gespannt, was wir einmal erleben werden mit dem Jesus selbst im Tod. Jesus kann ja sogar all das Bruchstückhafte unseres Lebens, ganze Torso unseres Lebens, zu etwas Ganzem machen. Wir heißen uns Ludwig-Hofacker-Vereinigung, weil all die verschiedenen Gemeinschaften, Gruppen, Aktionen in Württemberg eigentlich so Erweckung wollten, wie damals bei Ludwig Hofacker geschenkt war. Er war ein junger Vikar, konnte eigentlich nur 2 Jahre lang wirken, also 1823, 1824. Und als er noch nicht ganz 30 Jahre alt war, ist er gestorben. Sein Leben war ein Fragment, sein ganzes Lebenswirk ein Torso, sein Körper eine Ruine. Die Predigtsammlung, die er angefangen hat, war gerade ein Heftchen. Und dann hat der lebendige Jesus aus diesem Fragmentarischen etwas gemacht, das unser Land verändert hat. Nicht bloß unser Land, in Kasachstan, die Vertriebenen haben 20 Jahre lang, 30 Jahre lang, als sie keine Pfarrer hatten, mit den Predigtbänden, mit den alten Predigtbänden von Hofacker gelebt. Die Auswanderer im Nordwesten von Kanada, wo es keine Gemeinde gab, haben gelebt mit dieser geistlichen Kost von Hofacker. Der lebendige Jesus kann unglaublich viel selbst aus einem Leben, das fragmentarisch ist, machen. In Korntal ist der große Afrika-Missionar Ludwig Krapf beerdigt. Er war 5 Jahrzehnte in Afrika. Schien alles vergeblich zu sein, was er gemacht hat. Gut, er hat den Kilimanjaro entdeckt, Mount Kenia. Aber das, was er eigentlich wollte als Missionar, das hat er nicht erreicht. Und als vor 2 Jahren die 100-Jahr-Feiern der ostafrikanischen Erweckungsbewegung war, der anglikanischen Kirche in Ostafrika, Ruanda, Burundi, Tansania, Kenia, Uganda, haben sie überall Gedenkfeiern zu Krapfs Ehren gemacht. Dem verdanken wir es, oder dem Herrn, der den Krapf benützt hat. Der am Schluss gemeint hat, es ist nichts herausgekommen, es war umsonst, vergeblich. Seid fest, unbewegt. Nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Jetzt bitte ich Sie, das Programm nochmal aufschlagen. Wir haben die 3 Bibeltexte zu den Themen. Zukunft hat schon begonnen. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Hoffnung, die nicht trügt, der 3. Abschnitt unter C. Ich lese ihn kommentierend, wie wir getragen haben das Bild des irdischen Menschen. Wir Schwaben können eigentlich nicht anders als Schwäbisch reden. Wir haben die Eigenarten unseres Volksstammes, Sparsamkeit, Demut, alles was Schwäbisch ist. Deutsche sind Schulmeister, quer durch die irdisch. Wir sind geprägt durch den Ort, wo wir aufgewachsen sind, durch die Gene, die wir von den Voreltern haben, irdisch. Jetzt sagt der Paulus, aber wir werden einmal das Bild Jesu tragen, des Himmlischen. Was wird das einmal sein? Wenn man nämlich sagt, du siehst ja aus wie die Großtante ausgesehen, hat Emalie, gell? Oder Onkel Otto, hat der da auch so einen Bauch gehabt? Sondern wenn man sagt, du siehst ja aus wie Jesus, deine Worte sind nicht mehr zweifelhaft. Du redest Wahrheit, du redest Heilsames. Wir werden das Bild des Himmlischen tragen. Das sage ich aber, liebe Geschwister, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Das Verwesliche wird nicht erben, die Unverweslichkeit. Und jetzt machen wir ein paar Zeilen unten weiter, denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit. Dies Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Dann wird erfüllt werden das Wort. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Paar Verse weiter. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Geschwister, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich, nicht umsonst, nicht für die Katz ist, weil es Jesus gibt. Wie wir das irdische Menschsein getragen haben, meine herrlichen Hände, die zupacken können, meine Augen, die sehen können, mein Verstand, der denken kann, ist irdisch. Und Paulus sagt, irdisch ist auch die Sünde, der Stachel. Das Sterben müssen sich gar nicht bloß, dass wir weg müssen, sondern dass eigentlich jeder Mensch weiß, wenn es auf Sterben zugeht, ich hätte so anders leben können, ich hätte so anders leben müssen, was habe ich versäumt an Chancen, was habe ich falsch gemacht, Stachel. Und Paulus sagt, Gott sei Dank, dass dieser Stachel aufhören wird. Bei Leuten, die dem Herrn Jesus angehören. 1. Korinther 15 spielt das eine große Rolle, die Christus angehören. Es geht nicht darum, ob wir Sympathie für Jesus haben, ob wir dies oder jenes Jesuswort gerne zitieren, sondern ob sie Jesus gehören. Denken Sie an Geldbeutel. Jesus, ich möchte dir gehören. Für solche Leute kann auch der Stachel der Sünde nicht ewig vom Himmelreich ausschließen. Ja, aber warum müssen dann Leute, die Jesus angehören, noch in die Holzkiste des Sarges hinein und 2,80 Meter tief auf dem Friedhof versenkt werden und vergehen? Wäre es denn nicht besser, sie dürften gleich wie die Engel in die Welt Gottes abschweben? Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht ererben, sagt der Apostel Paulus. Und er erinnert an das Wort, das Jesus gesagt hat, denkt doch, es ist wie in der Natur bei einem Samenkorn. Wenn Getreidehalm Frucht bringen soll, muss zuerst ein Samenkorn in die Erde gelegt werden und vergehen. Dann gibt es Frucht. Wenn das Getreidekorn unter Glas und Rahmen in ein Museum gebracht wird, bringt es keine Frucht. So hat Jesus gesagt, um sein Sterben zu erklären, aber das gilt ja auch für alle anderen, die Jesus angehören. Wer Jesus angehört, nicht für alle Menschen, die sterben, wer Jesus angehört, ist das Vergehen, auch das Verwesen, nicht ein Verrotten, sondern ein Umwandlungsprozess des lebendigen Jesus, dass all das, was irdisch an mir ist, geprägt vom Stachel der Sünde, verwandelt wird in das Bild Jesu. Dann werde ich froh erwachen. Der Bibel heißt mal, wir werden sein wie die Träumenden. Wenn man uns einen Spiegel vorhält, wird es als bitte ich. Das kann doch gar nicht sein. Bisher sehen wir uns immer noch besser. Geht es bei Ihnen nicht aus, wenn Sie ein Foto mal sehen, Gruppenfoto, schauen Sie zuerst, wo bin ich drauf? Oder das hat aber der Fotograf einen schlechten Film gehabt oder einen schlechten Tag. So sehe ich doch nicht aus. Ich habe doch eine viel geradere Nase und mehr Haare. In der Welt Gottes werden wir sein, wie die Träumenden sagen, das bin ich. Schwester Heidi Butzkamp hat uns das Wort gesagt. Wir werden ihn sehen, wie er ist, den Herrn Jesus. Und wir werden ihm gleich sein. Wir können neben ihm hinstehen und sagen, ob wir auch bloß an einer Stelle weniger Gottesherrlichkeit, weniger Gottesvollendung haben als er. Aber es wird jetzt gar nicht mehr wichtig sein, das Vergleichen. Sondern bloß noch, dass ich daheim sein darf, in Jesu neuer Welt. Wenn die Schar aus allen Nationen, Völkern und Zungen bloß noch sagt, Gott sei Dank, was du gemacht hast. Wir haben immer wieder gefragt, wie kannst du das alles zulassen und wo bist du, lieber Gott, in Eschede? Ach, lieber Gott, großartig, was du schaffen wirst. Ich möchte Sie heute einladen, ist viel zu wenig. Ich möchte es Ihnen dringlich machen, so wie Sie es noch nie gehört hätten. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen einmal dabei sein. Wenn diese Hoffnung, die nicht trügt, in Erfüllung geht, daheim, beim Herrn Jesus, in neuer Gestalt, vollendet. Amen.